Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Ich betone ausdrücklich heute mal wieder eines evangelischen Pfarrers. Trotzdem wird es dieser evangelische Pfarrer heute mal wagen, über die Entstehung des Papsttums zu sprechen. Das heißt, ich folge ganz einfach der heute üblichen Geschichtsschreibung und nicht der römisch-katholischen Theologie. Das ist noch einmal ein großer Unterschied. Zweitens ist dieses Thema so lange, dass ich heute ausnahmsweise den theologischen Teil mal in zwei Dinge teile. Wir werden heute ganz früh in der Geschichte beginnen und im Urchristentum und enden witzigerweise im Jahre 800 oder knapp danach. Meine Lieben, was ist ein Papst? Ein Papst ist das Oberhaupt der ganzen Kirche. Gut. Jetzt heißt dieser Satz sehr witzigerweise eigentlich gar nichts. Sie werden im Laufe dieses kleinen Podcasts hören, dass es nicht weniger als drei Päpste gibt. Heute. Ganz klar. Witzigerweise gibt es auch eine sehr unterschiedliche Auslegung, was das überhaupt bedeutet, Oberhaupt der Kirche zu sein. Sie merken schon jetzt, dass das, was wir heute als Papsttum bezeichnen, also das römisch-katholische Papsttum, etwas ist, was also in der ganzen Kirchengeschichte jetzt nicht unbestritten ist und was auch eine ganz, ganz besondere und ganz, ganz spezielle Auslegung ist, die nur aus ganz bestimmten historischen Gründen herauskommen konnte. Gut, als erstes stellen wir uns einmal die Frage, wann ist das Papsttum entstanden? Wenn Sie einen römisch-katholischen Menschen fragen, wird Ihnen der antworten, es ist mit der Auferstehung entstanden, dadurch, dass Petrus Kephas als erster den Auferstandenen gesehen hat, weiters durch den berühmten Satz von Jesus an Petrus, du bist der Fels, auf dem meine Kirche gebaut ist. So bedeutet dieser Satz nach allgemein gültiger Auslegung heutzutage nichts anderes als, du wirst der erste Mann, in Klammern nach drei Frauen, sein, der mich als Auferstandenen sieht. Dieses Zeugnis wird die Kirche gründen, aber unsere römisch-katholischen Freunde nehmen aus diesem Satz heraus, dass der Nachfolger des Apostels Petrus, dass der dann der Chef ist von der Kirche. Sie merken jetzt eine andere Definition bereits von Oberhaupt der Kirche, Chef der Kirche. In der Tat ist das jetzt nicht so klar, aber das werde ich dann noch gleich erklären. Nun, wollen wir mal davon ausgehen, dass es also einen Nachfolger des Apostels Petrus gibt und dieser ist dann der Chef von der Kirche, also das Oberhaupt der ganzen Kirche. Soll sein, dann ist die Frage, wer ist der Nachfolger? Spannenderweise haben wir auch hier wiederum gleich mehrere, nämlich genau drei. Der bekannteste ist nun der Bischof von Rom. Dieser Bischof von Rom erklärt, dass Petrus Bischof war in Rom und er ist jetzt auch Bischof von Rom und deswegen ist er Chef der Kirche. Das Ganze hat ein ganz klares Problem. Erstens, mit absoluter Sicherheit gibt es natürlich in dieser Zeit, in der Petrus noch gelebt hat, keine Bischöfe. Also das ist eine spätere Entwicklung. Zweitens einmal war es keiner, wirklich absolut niemand, ob Petrus jemals in Rom war. Das war es keiner. Wir wissen, dass Paulus in Rom war. Wir haben keine Ahnung, was mit dem Petrus geschehen ist, denn seine Geschichte verliert sich sehr, sehr, sehr früh. Nun, Sie sehen, das ist eine spätere Fiktion, dass der Bischof von Rom Herr der Kirche wäre, weil der Petrus dort war und der wäre der erste Bischof gewesen. Sicherlich stimmt das einmal nicht. Aber wie entsteht das Papsttum? Nun, das Papsttum entsteht als allererstes einmal, also die erste Voraussetzung ist der Kaiser Konstantin. Der Kaiser Konstantin beruft ein riesiges Konzil ein. Das Besondere daran ist, er beruft es ein und die Leute kommen auch, weil sie wissen, der will sie jetzt nicht umbringen. Sprich, der Kaiser Konstantin beruft 324 nach Nicäa ein Konzil ein. Alle hochgeehrten Leute, hier gibt es schon Bischöfe, kommen. Und dort wird zum Beispiel das Glaubensbekenntnis ausformuliert. Konstantin ist der Erste, der sich taufen lässt. Konstantin ist der Erste, der das Christentum zuerst einmal erlaubt und dann fördert, sehr, sehr stark fördert und zwar nicht uneigennützig. Konstantin ist der Ansicht, dass das ganze Römische Reich nur überleben kann, wenn die neue Führungsstruktur dieses Reiches das Christentum ist. Das hat einen sehr, sehr einfachen Grund. Für uns unglaublich überraschend hatte das Römische Reich praktisch genommen keine Verwaltung. Das verstehen bis heute eigentlich keiner. Das waren Einzelpersonen, die durch den Kaiser eingesetzt worden sind. Die haben dann über eine Provinz geherrscht, teilweise noch vom Senat gewählt wurden. Die haben immer über eine Zeitspanne von einem Jahr über eine ganze riesige Provinz geherrscht, als Prokonsuln oder Proprätoren, und die hatten aber keine Beamten. Es gab keine. Der hat also seine privaten Schreiber, Leibsklaven mitgehabt und dann halt ein paar Militärleute, und irgendwie so ist es gegangen. Und das hat nicht mehr gereicht. Deswegen kommt der Konstantin auf die tolle Idee, dass er doch die christliche Kirche für die Verwaltung seines Reichs einspannen kann. Jetzt schaut er sich das an und bemerkt, es gibt in jeder Stadt heutzutage, also nicht heutzutage, sondern damals, 324, einen Bischof. Und diesen Bischof befördert er ganz einfach zum Beamten und sagt ab sofort, kannst schon noch Bischof sein, ist mir jetzt eigentlich eher wurscht, aber primär bist du für mich ein Verwaltungsbeamter und schaust halt, dass die Wasserleitung funktioniert und dass genug Getreide ist und dass ja der Kanal funktioniert, dass die nicht die Pest kriegen und irgendwelche furchtbaren Krankheiten und so weiter und so fort. Jetzt kommt er noch auf eine ganz, ganz tolle Idee, und die ist folgende. Es ist jetzt, gibt schon sehr viele Bischöfe, also wirklich in jeder Stadt an, und das ist jetzt blöd, weil das ist ungünstig. Er müsste also jede kaiserliche Anweisung müssen, wo so was wie oft irgendwie geschrieben werden. Das heißt, er führt eine neue Ebene ein. Diese Ebene nennt sich Patriarchat. Und zwar gibt es jetzt die Patriarchen. Die Patriarchen sind fünf. Und zwar gibt's zunächst einmal die zwei, die wirklichen, die echten, die richtigen, die wirklichen. Nämlich den Patriarchen von Alexandria in Ägypten, den Patriarchen von Antiochien im heutigen Syrien. Diese beiden Patriarchate gab es schon. Das waren nämlich die größten Universitätsstädte, die besten theologischen Universitäten, theologischen Fakultäten auf der Welt. Wer was werden wollte in der Kirche, musste dort studiert haben. Wer dort von den Leuten zum Bischof gewählt wurde, musste ein hervorragender Theologe sein, weil die Universitätslehrer da ganz großen Einfluss auf die Wahl hatten. Das heißt, das waren die gescheitesten Köpfe der ganzen Christenheit, diese beiden Patriarchen. Jo, dann gab's andere, zähle jetzt gar nicht auf, und dann macht Konstantin was Neues. In der Reichshaupt- und Residenzstadt Rom gibt's gar nichts. Logisch, dort waren auch die Christenverfolgungen immer am stärksten, weil dort war die stärkste Kontrolle, dort war das höchste Militärdichte, Geheimdienst und so weiter und so fort. Er sagt jetzt aber, er möchte einen privaten theologischen Berater haben und den möchte er bitte in Rom haben. Befördert also einen völlig unbekannten Typen, der heute dort zufällig Bischof ist, ad hoc zum Patriarchen. Später kommt dann noch, wie das Reich in Ost und West geteilt wird, ein weiteres Patriarchat dazu, nämlich das Patriarch von Konstantinopel. Damit haben sie auch die vier heute noch in exakt arbeitenden Patriarchate, Alexandria und Antiochia, die beiden hochgeehrten alten Patriarchate, beide Bischöfe, der Bischof der ägyptisch-koptischen Kirche sagt, er ist der Papst, er ist das Oberhaupt der Kirche. Der Bischof der syrisch-orthodoxen Kirche, Patriarch von Alexandria, von Antiochien, Antiochia, sagt natürlich, er ist das Oberhaupt der Kirche. Natürlich sagt auch der Patriarch von Konstantinopel, heutiges Istanbul, ich bin der Herr der Kirche. Der Bischof von Rom und durch Konstantin zum Patriarchen beförderte Mensch, sagt, ich bin der Herr der Kirche. Nun gibt's hier einen großen Unterschied, einzig und allein. Der Bischof von Rom hat später einmal verlangt, dass er wirklich herrscht. Die drei anderen existierenden Patriarchate, Alexandria, Antiochia und Konstantinopel, verstehen unter Oberhaupt der Kirche sein nichts anderes als die Tatsache, dass sie die höchst geehrten Bischöfe der Christenheit sind. Es gibt ein Notrecht, wenn aus irgendwelchen Gründen irgendwo eine Kirche komplett zerstört worden wäre, dann würde in diesem Jurisdiktionsbereich drinnen der jeweilige Patriarch diese Kirche wieder aufbauen müssen. Das ist zum Beispiel geschehen, eine ganz spannende Geschichte, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Albanien hat der Patriarch von Konstantinopel, und da hat sich witzigerweise der römische Bischof gar nicht eingemischt, die albanische Kirche neu aufgebaut, einen neuen Bischof eingesetzt und in dem Moment, wo die wieder einen Bischof haben, hat er sich zurückgezogen. Sie merken, es gibt einen völligen riesigen Unterschied, was das heißt, Oberhaupt der Kirche zu sein. Die zwei alten Patriarchate würden niemals auf die Idee kommen, jetzt die Kirche zu regieren, weil völlig klar ist, der Herr alleine regiert die Kirche. Es gibt einen einzigen Unterschied, das ist der Bischof von Rom. Dieser versteht das Oberhaupt der Kirche als die Erlaubnis, ja das muss, weil er auf dem Stuhl des Apostels Petrus sitzt, dass er die Kirche wirklich regiert. Das ist ein riesiger Unterschied. Das nächste Mal, meine Lieben, am nächsten Freitag geht's weiter. Und da geht's weiter mit etwas ganz, ganz, ganz Spannendem, von dem Sie sicherlich noch nie etwas gehört haben. Wie mache ich eine Kirche? Ich mache sie, indem ich ganz, ganz viele Dokumente fälsche. Seien Sie das nächste Mal ganz herzlich am nächsten Freitag dazu eingeladen, zu hören, was die konstantinische Fälschung ist, was die karolingische Fälschung ist und was vor allen Dingen, und das ist jetzt wirklich wichtig, damit es einen Papst in Rom gibt, die pseudo-isidorischen Dekretalien sind. Einen wunderschönen, gesegneten Abend wünsche ich Ihnen allen.